Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Agrarseins Wissen kompakt der HBLV und bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute dreht sich alles um eine Pflanze, die in der nachhaltigen Landwirtschaft eine Schlüsselfunktion einnimmt, der Klee. Warum ist Klee so wertvoll für die Bodenfruchtbarkeit? Wie trägt er zur Lebensmittelproduktion bei? Und welche Rolle spielen Wiederkäuer und Wirtschaftsdünger in der nachhaltigen Landwirtschaft? Diese Fragen klären wir heute mit Dr. Walter Staats vom Bio-Institut der HBLV bei Gumpenstein. Wir sprechen über neueste Forschungsergebnisse, erfolgreiche Düngerstrategien und warum eine klimafreundliche Landwirtschaft ohne Kleegras kaum denkbar ist. Lieber Walter, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Andreas.
Walter, warum spielt Klee und Kleegras oder auch Luzerne-Kleegras in der biologischen Landwirtschaft so eine große Rolle?
Also grundsätzlich einmal sprechen wir, wenn wir hier in erster Linie von Kleegras sprechen, von Luzernegras sprechen, einmal von Gemischtbetrieben, von Ackerbaubetrieben, beziehungsweise von Betrieben, die auch Ackerflächen auf ihrem Betrieb haben. Biobetriebe sind dazu angehalten, und ich würde sogar sagen, sogar verpflichtet, und wenn sie es nachhaltig machen wollen, auch, würde ich das sagen, ist das ein Muss, eine Fruchtfolge umsetzen. Das heißt, es darf nicht jedes Jahr auf der Fläche dieselbe Kultur stehen, weil das aus unterschiedlichen Gründen eben nicht gut für Boden, für die Pflanzen und für die Pflanzengesundheit in weiterer Folge dann auch ist und auch für die Ertragsstabilität. Das Kleegras, da zitiere ich immer noch gerne meine Professoren auf der Universität, die haben uns damals vor über 20 Jahren schon intensiv beigebracht, dass das Kleegras, das Luzernegras immer das Rückgrat einer jeglichen Fruchtfolge ist. Weil über die Leguminose, über den Klee, über die Luzerne hier die großen Mengen an Luftstickstoff in den Boden, in das System kommen, die dann in weiterer Folge die Folgefrüchte dann ernähren. Das wissen wir zum Beispiel aus unseren eigenen Versuchen auch, oder auch die Literatur beschreibt es immer, diese gewaltigen Mengen, die zum Beispiel ein reiner Luzernebestand, also wir konnten, Literatur beschreibt von mehreren 100 Kilogramm pro Hektar, die hier jährlich fixiert werden.
An Stickstoff
über die Knöllchenbakterien. Über die Knöllchenbakterien, die im Wurzelsystem sich befinden. Und auf unserem Bio-Ackerbaustandort in Oberösterreich in Lambach-Stadl-Baura haben wir vor 15 Jahren schon einen Versuch durchgeführt, wo wir auch bei reinem Luzernebestand 300 Kilogramm Stickstoff pro Hektar Fixierleistung pro Jahr messen konnten. Mhm. Und dieser Stickstoff ist natürlich gerade, wenn wir uns Luzerne anschauen, aber auch Rotklee, vielfach auch in den Wurzeln gespeichert und die dann infolge einer Bodenbearbeitung dann sehr langsam dann an die Folgefrüchte weitergegeben werden.
Weil wir in der biologischen Landwirtschaft ja sozusagen keinen synthetischen Stickstoff einsetzen wollen und auch nicht dürfen, ist das ganz entscheidend, weil Stickstoff einer der erstlimitierenden Faktoren sozusagen im Pflanzenbau ist, oder?
Genau, Stickstoff ist der Eiweißbaustein, und wie wir wissen, bestehen ja die Zellen der Pflanzen, der Tiere zu einem großen Teil aus Proteinverbindungen, aus Aminosäuren. Und hier nimmt natürlich der Stickstoff eine ganz zentrale Stellung ein und ist hier einer der wachstumsfördernden Nährstoffe, die wir in der Landwirtschaft zur Verfügung haben. Und deswegen sind gerade die Leguminosen in der biologischen Landwirtschaft so bedeutsam.
Warum müssen wir dann sozusagen trotzdem diese Botschaft hinaustragen, dass Klee und Luzerne so wichtig sind in der Fruchtfolge für die Bodenfruchtbarkeit, wenn es alles so super ist?
Natürlich, wenn ich jetzt ein reiner Marktfruchtbetrieb bin, fange ich im ersten Moment mit einem Klee nichts an, weil er für mich augenscheinlich eine nicht produktive Kultur ist. Ich kann daraus keinen Weizen, keine Kartoffel erzeugen, die ich dann als Produkt verkaufen kann.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Fruchtfolge habe und ich habe 2 Jahre Kleegras in der Fruchtfolge drinnen, dann sind diese 2 Jahre eine Investition in die Zukunft.
Genau, beziehungsweise eine, und deswegen wird das oft gerne dann oft schon auch auf Marktfruchtbetrieben versucht, das Kleegras gänzlich wegzulassen und hier dann versucht, ausschließlich mit Zwischenfrüchten, wo die Leguminosen dann schon auch drinnen sind, zu arbeiten. Oder man versucht das nur mehr einjährig zu machen, wobei wir aber aus Versuchen aus der Literatur ganz genau das feststellen können, dass die eigentliche Fixierleistung erst im zweiten Jahr stattfindet. Also wenn die Pflanze älter ist, wenn sie stärker ist, wenn das Wurzelsystem mächtig ausgebildet ist, findet erst dann die richtige Produktion bzw. Einspeicherung in das System, in den Boden statt.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, der Gemischtbetrieb, und jetzt kommt sozusagen der Wiederkäuer ins Spiel. Der kann ja aus Kielgras und aus Luzernegras wertvolle Lebensmittel produzieren, und das wäre ja die Idealvariante.
Genau, genau. Also ich habe mir das auch aus den Versuchen, die wir bei uns auf unserem Ackerbaubetrieb zu Kielgras durchführen, habe ich mir das einmal angesehen. Was kann jetzt aus dieser produzierten oberirdischen Biomasse, die ja aus faserreichen Stoffen besteht, und als Biobetrieb versuche ich ja, wenn es möglich ist, nicht nur reinen Klee anzubauen, sondern ich will auch Gräser drin haben, die dann für die Wiederkäuer natürlich sehr günstig auch sind, was die Verdauung betrifft. Sondern diese Gräser sind auch für das Bodengefüge sehr relevant, weil durch die Wurzeln der Gräser wir eine sehr gute Krümelung des Oberbodens erreichen, was dann für die Folgefrüchte auch wieder ganz relevant und ganz wichtig ist. Die Gräser, die Leguminosen, der Rotklee und die Luzerne haben Pfahlwurzeln, das heißt, die machen eine Tiefenlockerung, auch sehr wichtig, aber in der Kombination erfüllen sie eine sehr optimale Bodengesundungsaufgabe. Dieses Futter, was ich gewinne, ist aber sehr qualitativ hochwertig, hat hohe Eiweißgehalte, und wenn ich es auch zum richtigen Zeitpunkt nutze, also im Ehrenrispenschiebenstadium, Beginn Blüte von Klee-Luzerne, dann habe ich hier ein sehr gutes Grundfutter, das ich in der Wiederkäuerfütterung auch perfekt einsetzen kann. Und auch sehr Protein betont ist, was uns gerade in der biologischen Landwirtschaft sehr entgegenkommt, weil gerade die Komponente im Kraftfutterbereich Proteine ist teuer und limitiert. Ja.
Genau. Und dann kommt noch der Wiederkäuer mit ins Spiel, der ja Ausscheidungen auch produziert sozusagen, die ja dann auch wieder wertvoll sind, weil sie Nährstoffe bringen, weil sie Vielfalt in das Bodenmikrobiom bringen, oder?
Also da möchte ich jetzt gleich unseren Versuch aufgreifen, den wir auf dem Ackerbaustandort betrieben haben. Also wir haben dort einen Versuch mit unterschiedlichen Düngestrategien mal ausgetestet oder durchgeführt und haben hier einmal Rotkleegras und einmal ein Luzerne-Rotkleegras-Gemenge angebaut und hier unterschiedliche Varianten der Anlage, der Düngung durchgeführt. Da war eine Variante, die hat nichts bekommen. Dann eine Variante, da war die hat zweimal im Jahr 12 Kubikmeter Gülle bekommen, also so gut wie nichts. Also das waren so um die 30, 40 Kilo N pro Jahr, was da ausgebracht wurden. Und dann hatten wir eine Variante, wo wir zu Beginn Kompost, also Mistkompost eingearbeitet haben, und dann haben wir und dann gab es eine mineralische, wo also elementarer Schwefel und Rohphosphat als Startdüngung
verabreicht wurde. Das ist Handelsdünger, der aber biotauglich ist?
Bio erlaubt, ja, Handelsdünger, weil das Rohphosphat ist aufgrund des Abbaus von fossilen Lagerstätten, und der Elementarschwefel ist auch ein Abbau aus fossilen, also Alterslagerstätten. Und dann haben wir noch einen bioerlaubten Schwefeldünger Gips verwendet und dazugegeben. Und in diesem Versuch hat eigentlich die Variante, wo eine minimale zweimalige Güllegabe verabreicht wurde, zu den höchsten Erträgen geführt. Also die nicht gedüngte Variante war am niedrigsten, auch nicht eklatant schlecht, aber sie war niedrig. Und die mit etwas Gülle unterstützte Kleegras-Variante hat eigentlich die besten Erträge geliefert, war deutlich höher als die nur also mit den mineralischen Komponenten gedüngte Variante. Und das zeigt einfach dieses Zusammenspiel, dieses ganzheitliche Funktionieren dieses Ökosystems. Und für mich ist es eigentlich nicht weiter verwunderlich, weil seit Jahrtausenden haben wir die Landwirtschaft mit unseren Nutztieren aufgebaut, und dieses Mikrobiom im Boden, in Pflanze, Boden und auch in uns ist an diese Nutztiere angepasst. Und da möchte ich auch neueste Erkenntnisse aus dem Langzeitvergleichsversuch aus der Schweiz, dem DOK-Versuch, wo biologische Varianten und integrierte konventionelle Varianten verglichen werden. Und durch die neuen Möglichkeiten, die heute mit der Forschung auch existieren, wo man sich wirklich Bakterien, Einzeller, Pilz, Gesellschaften anschauen kann, also wie die Vielfalt dort im Boden aussieht, kam deutlich heraus, dass jene Varianten, die mit Wirtschaftsdünger gedüngt wurden, ein vielfältigeres Bodenmikrobiom, also eine größere Vielfalt aufwiesen, als solche, die überhaupt nicht mit Wirtschaftsdünger gedüngt wurden. Und wenn man dann in weiterer Folge weiß, dass diese Organismen im Boden in die Pflanze gehen und die dann in weiterer Folge auch in die Lebensmittel sich wiederfinden, die wir dann konsumieren, kann man sich da auch, ich sage einmal, diese Gedanken weiter spinnen, dass dies auch unmittelbaren Einfluss auf uns Konsumentinnen und Konsumenten dann hat.
Wenn ich jetzt Kleegras anbaue als gemischter Betrieb, wie kann ich es verwerten? Ich kann es jetzt silieren, üblicherweise, genau. Wird es eher nicht Heubereitung, ist etwas schwieriger, weil man Bröckelverluste eher hat, also Silagebereitung. Wie schaut es mit Beweidung aus?
Ja, dazu haben wir einen noch laufenden Versuch, jetzt nicht am Ackerbaubetrieb, sondern auf unserem Biogrünlandbetrieb hier in der Steiermark, wo wir auf bearbeiteten Flächen ein Kleegras angelegt haben. Und das haben wir dort nach der Strategie Mob Grazing oder man kann auch sagen höher geführte Koppel beweidet. Und dazu haben wir das in den schnittreifen Zustand geführt, den Bestand. Und wann das im Ehrenrispenschiebenstadium war, haben wir unsere Herde, also unsere 30-köpfige Milchviehherde, haben wir das so wie man es in der Portionsweide lernt, also immer wieder kleine Portionen vorgegeben, die Versuchsparzellen sozusagen, 8-mal am Tag. Und das wurde dann von der Herde komplett weggefressen. Dann wurden sie wieder weggezäunt, also geschont, wie man eigentlich die richtige Portionsweide umsetzt, dass die abgefressene Streifen wieder weggezäunt werden.
Dass Ruhe herrscht.
Genau, sozusagen, dass die Pflanzen sich regenerieren können und dann nach sechs Wochen, sind sie dann wiedergekommen. Oder 4-mal im Jahr haben wir diese Fläche beweiden können. Und jetzt interessant, ich habe jetzt von diesem Kleegras, das wir in Oberösterreich angebaut haben, habe ich mal ermittelt, wenn ich von diesen Mengen, die wir dort geerntet haben, 25% Masseverluste während der Silierungsbereitung und der Futterverluste während des Fressens, also diese ganze Kette berücksichtige, dann hätte ich mit diesem Kleegras über Milchkühe um die 12.000 Kilogramm Milch pro Hektar produzieren können. Und interessanterweise ist nahezu die idente Zahl auch bei der direkt beweideten Kleegrasfläche rausgekommen. Also wenn ich das auf einen Hektar hochskaliert habe, dann hat unsere Herde rechnerisch als auch real aus den Milchwerten, die wir ja auch erheben, so um die 12.000 Kilogramm pro Hektar Milch ergeben.
Das waren natürlich jetzt alles laktierende Kühe, keine trockenstehenden
Kühe
dabei.
Genau.
Und das ist jetzt nicht über das ganze, also schon über das ganze Jahr gerechnet, aber alles mit laktierenden Tieren. Ist eine sehr hohe Zahl, aber man sieht ja auch international, wenn man so arbeitet, kann man hochproduktiv sein.
Aber man muss auch sehen, dass Kleegras im Vergleich zum Dauergrünland deutlich höhere Erträge bereitstellt. Also wir haben das bei uns am Dauergrünland Bruttoerträge von 10, 12 Tonnen am Hektar, wobei hier die Verluste,
brutto.
Ja, aber durch die direkte Beweidung waren kaum Verluste, weil wir nach dem System, wie es beim Mob Grazing üblich ist, sehr kleine Portionen vorgegeben haben und dafür mehrmals am Tag vorgesteckt haben. Das heißt, es waren faktisch kaum Trittverluste beziehungsweise nicht abgefressenes Material vorhanden. Das heißt, wir liegen da wahrscheinlich auf deutlich unter 10% Verluste bei diesen gemessen an den Bruttoerträgen. Und in Oberösterreich haben wir auf dem sehr guten Standort Bruttoerträge von um 16 Tonnen. Also das ist gewaltig. Also da muss man sich dann schon überlegen, ob man da einen Silomais dann überhaupt noch produziert. Also da in der Form, gerade im Biobereich, so produziert. Also wenn man diese Erträge dann heimfährt.
Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, Glaubst du, dass diese Leguminosenmischungen an Bedeutung gewinnen werden?
Ich muss ehrlich sagen, ich sehe gerade im Dauergrünland hier sehr großes Potenzial.
Im Dauergrünland?
Auch im Dauergrünland. Am Acker möchte ich gar nicht das diskutieren, weil ein gutes Klee-Luzerne-Gras ist überhaupt nicht diskussionswürdig, weil das gehört zum System. Es ist unmöglich, eine gesunde, eine stabile Fruchtfolge langfristig ohne ein Kleegras zu führen. Und ich glaube, dass wir wieder mehr verstärkt über Nutztiere, gerade Wiederkäuer, in den Ackerbausystemen sprechen müssen, weil sie nicht nur wertvolle Glieder der Fruchtfolge sind, um hier das Kleegras zu verwerten, sondern weil sie auch hochwertvolle Ausscheidungen produzieren, die, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, wahrscheinlich auch sehr gesunde Lebensmittel dann auch hervorbringen für uns als Menschen, an die wir über Jahrtausende angepasst sind. Also das heißt, wenn wir von Kleegras, von Nutztieren sprechen, müssen wir, und das sind wir ja gewohnt in der biologischen Landwirtschaft, das System immer ganzheitlich zu betrachten, auch die Ausscheidungen der Tiere betrachten, weil die ganz wesentlich sind, damit die auch den Boden tatsächlich, die Organismen im Boden so ernähren können, dass hier diese Vielfalt und nicht eine Einfalt herangezüchtet wird.
Das macht stabiler. Also Vielfalt macht
viel krisenstabiler. Und wir wissen ja auch, dass aus diesen Versuchen. Und was zum Beispiel auch ein interessante und da, ich sage mal, und das ist vielleicht ein kritisches Ergebnis, was aus diesem DOC-Versuch für uns in der Biolandwirtschaft herausgekommen ist, dass Humusstabilisierung und Humusaufbau erst bei den Varianten feststellbar war, wo mindestens 1,4 GVE pro Hektar gedüngt worden sind.
Also das heißt, es braucht auch eine gewisse Intensität an Nährstoffversorgung, um Humusaufbau zu betreiben.
Und auch, um die Flächen produktiv zu halten und stabil zu halten. Also weniger Düngen hat auch zur Folge, dass diese landwirtschaftlichen Leistungen der Fläche zurückgehen und dass die Flächen an Produktivität verlieren. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges. Und hier sind wir gerade auch in der Biolandwirtschaft gefordert, dass wir hier die Viehbesätze nicht so gering halten, dass das zum Problem werden kann.
Es ist wie überall im Leben, ins Extreme zu gehen, ist nicht ideal, also das Optimum zu finden.
Genau.
Und das Optimum ist im Biobereich eben wahrscheinlich im Bereich von 1,4 bis 1,8 GVE beheimatet. Und im Konventionellen ist man halt eine Spur höher.
Genau.
Aber wenn ich dann ins sehr niedrigen Bereich, sind wir auf manchen Betrieben, da fahre ich das sozusagen das Produktionssystem nach unten und es wird vielleicht auch weniger stabil.
Es ist weniger stabil und dann natürlich, wenn klimatische Witterungseinflüsse die extreme Bedingungen dann kommen, dann wird auch hier der Ertrag deutlich reduziert und ich natürlich vor weitere Herausforderungen auch dann gestellt.
Ich habe die vorher ein bisschen unterbrochen. Du wolltest über Klee und Kleegras und Leguminosen im Dauergrünland noch kurz sprechen. Was hast du da gemeint?
Genau, also das ist für mich eine ganz spannende und wird auch für mich jetzt ein bisschen eine Aufgabe die nächsten Jahre werden, hier mich in der Forschung auch zu vertiefen an diesem Aspekt, weil ich sehe, dass wir gerade im Dauergrünlandbereich, auch wenn wir abgestufte, also differenzierte Intensitäten der Grünlandnutzung am Betrieb haben, uns einfach im Dauergrünland der Wirtschaftsdünger abgeht. Also wir haben am Anfang über den Stickstoff gesprochen, auch im Dauergrünland ist der Eiweißbaustein die Haupttriebfeder, um Ertrag sicherzustellen. Und die erste Pflanze, die darunter leidet, wenn sie zu wenig Eiweißbaustein bekommt, sind die Gräser. Mhm. Und die sind eigentlich die tragende Säule, gerade im Dauergrünland, dass wir Erträge, dass wir Qualitäten von der Grünlandfläche ernten können.
Und dein Ansatz ist, Klee in die Bestände
also
zu bekommen.
Eine Dauergrünlandfruchtfolge. Eine Dauergrünlandfruchtfolge. Also ich sehe auch aus meinen Versuchen, dass zum Beispiel am Biobetrieb es irrsinnig schwierig ist, im bestehendes Dauergrünland über Nachsaaten wirklich gut Gräser und andere Arten in die Fläche hineinzubekommen. Das funktioniert meistens nicht, weil wir meistens zu lange zugeschaut haben. Die Bestände sind vergrast, also sehr dichte Vergrasungen, Verkrautungen, und da kommt
eher nicht, mit unerwünschten
Gräser. Arten. Mhm. Ja, ja, natürlich mit unerwünschten. Es schaut zwar schön grün aus, aber es sind das meistens keine wertvollen.
Stinkt,
und so genau, weiter. Mhm. Genau. Und hier habe ich das bei aus den eigenen Erfahrungen auf unserem Betrieb gesehen, mit einer leichten Bodenbearbeitung von einer Umkehrfräse zum Beispiel, nur die oberen 5-10 cm leicht gefräst und hier dann natürlich auf den Flächen, wo es möglich ist, also nicht auf einem steilen Hang und
es ist steinig. Die Biodiversität wichtig ist.
Genau,
genau.
Nein, auf keinen Fall. Also, sondern dort, wo ich sowieso schon intensiv nutze und ich habe dort gute Standorte, die vielleicht vor 20, 30 Jahren vielleicht einmal ursprünglich einmal Ackerflächen waren. Hier die Überlegung, dass ich dort einmal statt im Dauergrünland einmal für ein paar Jahre wirklich ein Kleegras einsehe, was ich dann weniger düngen muss, wo ich dann hier auch ein eiweißreiches Grundfutter ernten kann für 2-3 Jahre und dann, wenn der Klee zurückgeht, weil der Rotklee ja an und für sich mit 4 Nutzungen dann über die Jahre dann nicht so gut mitkommt und dann meistens schwächer wird im Ertrag, dann hätte ich optimale Bedingungen zum Nachsehen, weil dann der Boden, also der Bestand wirklich schütter wird, ich viel offenen Boden habe und dort die Möglichkeit habe, mit der üblichen Nachsahtechnik wieder einen dauergrünen Bestand anzusehen. Mhm. Also, dass ich dort versuche, dann über eine Grünlandfruchtfolge wieder vermehrt die Leguminosen hineinzubekommen, weil was ich auf vielen Betrieben in Mitteleuropa, in Österreich und darüber hinaus wahrnehme, gerade auf den Bioflächen, ist, dass uns eigentlich massiv der Klee fehlt. Mhm. Auf Vierschnittwiesen ist, wenn überhaupt, dann nur mehr der Weißklee vorhanden. Und ich sehe das eigentlich, dass in den letzten Jahren der auch immer weniger wird. Also das ist wirklich, also wir haben hier schon auch, also diese Grundforderung der Biolandwirtschaft, dass wir aktiv Klee fördern, Leguminosen fördern, die fehlt mir fast ein bisschen im Dauergrünland. Und ich glaube, dass wir hier Strategien finden und entwickeln müssen, wie wir das schaffen, dass der mehr wieder in unseren Flächen drinnen ist.
Wenn du von Klee sprichst, denkst du an Rotklee und natürlich auf Weiden auch den Weißklee?
Natürlich.
Und wie geht's dir im Zusammenhang mit der Luzerne? Also Luzerne ist ja auch eine wertvolle Leguminose, damit wir nicht nur über den Klee reden.
Also die Luzerne im Dauergrünland oder auf Dauergrünlandflächen, dort wo ich ein Luzerne-Kleegras zum Beispiel anbaue, ja. Im Dauergrünland kann sie sich schon auf den ein oder anderen Flächen gut halten. Hier brauche ich dann aber sehr starke Gräser, hauptsächlich Obergräser, dass ich dort dann einen wirklich massebildenden Ertrag habe, weil die Luzerne sonst die einzelnen Horste dann so herumstehen und ich brauche dann auch einen guten Grasbestand.
Das muss im System gut passen. Also ich brauche sozusagen die Lückenfüller oder die...
Aber
auch.
Erfahrungsgemäß habe ich das jetzt bei mir so beobachtet, in Oberösterreich zum Beispiel, wo wir dann wieder mal Trockenphasen haben und wieder feuchtere Phasen, da kommt in der Luzerne-Rotkleegras-Mischung, können beide relativ gut sich behaupten. Mhm. In trockeneren Jahren wird die Luzerne stärker, in feuchteren der Rotklee. Bei uns am Dauergrünland,
feuchteres Gebiet,
sehe ich, dass wenn ich dieselbe Mischung anbaue, dass wenn die Niederschläge zu Beginn der Anlage sehr gut vorhanden sind, dass der Rotklee sich so dominant entwickelt, dass die Luzerne kaum eine Chance hat. Mhm. Wenn es trockener wäre, hätte die Luzerne wahrscheinlich bessere Bedingungen. An und für sich mag die Luzerne sehr viel Wasser. Mhm. Was sie nicht mag, aber das mögen alle anderen Kulturpflanzen auch nicht, ist Staunässe. Mhm.
Mhm. Ich meine, natürlich, wenn wir über Klimawandel diskutieren und uns auch vorbereiten müssen, weil er stattfindet, dann ist die Luzerne im Kopf schon mitzudenken auf Standorten, die vor allem trockenheitsgefährdet sind.
Unbedingt. Mhm. Wichtig ist halt nur der pH-Wert bei Leguminosen. Mhm. Das ist natürlich etwas, was wir im Grünland auch beachten müssen, dass wir auch hier die pH-Werte im Boden, also die Calciumsättigung vor allem im Boden, im Auge behalten müssen. Also wir sollten pH-Werte um 6 erreichen.
Mhm, das ist relativ hoch, ja.
Mhm. Ja, kommt drauf an, in was für einer Region man ist. Also im Ackerbau ist man das gewohnt, dass man in diesem System ist, weil
Im Grünland ist man schon tiefer.
Ja, aber da müssen wir im Biobereich ein bisschen, ja, da muss man auch ein bisschen das kritisch hinterfragen, ob hier das auch nicht, ja, ob man hier nicht auch Optimierungspotenzial noch
hat. Du denkst an Kalkungen.
Mhm. Kalkungen, damit wir in einen Optimumbereich wieder kommen. Weil wenn wir natürlich von einer Wiese verlangen, dass wir sie vier oder von einem Grünlandbestand, egal ob das jetzt ein Kleegras oder Dauergrünland ist, verlangen, dass wir viermal im Jahr hier mit dem Mähwerk kommen und Biomasse oder Pflanzenmasse entziehen, dann ist das eine sportliche Leistung für den Bestand. Mhm. Und dann muss auch das Bodengefüge, dann muss der Boden so in Ordnung sein, und damit diese Nährstoffe auch bereitgestellt werden. Und da ist der pH-Wert beziehungsweise die Kalziumsättigung in erster Linie im Boden der Haupteinflussfaktor, der das sicherstellt und
garantiert. Da geht es ja um Schwefel, da geht es um Phosphor für die Pflanzen, für die, vor allem für die
Knöllchenbakterien. Um die Verfügbarkeit des Phosphors, der natürlich bei pH-Stufen um 6 optimal wäre. Mhm. Und wenn es zu sauer wird, einfach also nicht mehr mobil ist und die Pflanzen ihn nicht mehr bekommen, obwohl er da wäre. Mhm. Aber er kann nicht mehr ausgetauscht werden von den Bodenoberflächen. Und das ist halt hier schon auch ganz relevant, dass hier die Leguminosen, weil die an und extrem viel Phosphor benötigen, nicht die Leguminose selber, sondern die Knöllchenbakterien.
Mhm. Beim Stickstoffaufbau, ATP.
Genau. Also es ist genau dieser Phosphor, es geht um das ATP, weil wenn man jetzt zum Beispiel Leguminose untersucht, dann hat das Knöllchen eine um vielfach höhere Phosphorkonzentration als die Restleguminosenpflanze zum Beispiel. Also das ist wir kennen es ja bei der mineralischen Stickstoffherstellung, da braucht man extrem viel Erdöl, Erdgas, um eben 1 Kilogramm Stickstoff zu synthetisieren und genauso energieaufwendig, und das ist halt in dem Fall nicht Erdöl, sondern der in unseren Zellen bekannte Treibstoff ATP, Adenosintriphosphat, sagt ihr schon, drei Phosphate sind da drinnen, ist da notwendig und extrem viel notwendig, damit eben die Bakterien diesen energetisch aufwendigen Prozess eben durchführen können.
Aber das zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, im Gesamtsystem zu denken, nicht nur auf einen. Es geht jetzt auch nicht nur darum, jetzt Tonnen von Kalk hinaufzuschütten aufs Grünland und dann zu hoffen, dass alles super wird. Mhm. Diese Wundermittel gibt es nicht.
So ist es.
Glaube ich persönlich.
Na, wenn es gäbe, dann hätten wir es schon, ja, weil dann würde es jeder kennen.
Ja. Also bedachtsam umgehen, sorgsam umgehen, mit offenen Augen zu arbeiten, das macht ihr in der Forschung und das machen hoffentlich Sie zu Hause auch auf Ihren Betrieben. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren bei unserem Podcast. Danke an den Walter für seinen Einblick in den Klee, in die Leguminosen, sowohl am Ackerbaubetrieb als auch im Grünlandbereich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie ihn teilen. Und sind Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn AgrarScience Wissen Kompakt der HBLV und bei Gumpenstein am Programm steht. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raum der Gumpenstein.